Hallo und herzlich willkommen bei Foranerport. Dieser Podcast beschäftigt sich mit allen Themen rund um die Jagdhundeausbildung. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen bei Foranerport. Mein heutiger Gast ist nochmal der Langhaarführer Nikolaus Fegert. Er ist leidenschaftlicher Bergjäger und Forstehundeführer. Obwohl in seiner Familie ursprünglich deutsche Wachtelhunde, Deutschkurzer, Dackel und danach hannoversche Schweißhunde gezüchtet werden und wurden, hat er sich dem Deutschlanghaar verschrieben. Zudem ist er zertifizierter Hundeausbilder, Nachsuchenführer, Zuchtberater für Deutschlanghaar. Außerdem akademischer Jagdwirt, Autor, Fotograf und Geschäftsführer bei Taringari.
Der heutige Teil beschäftigt sich mit rechtlichen Tücken rund um den Einsatz der Jagdhunde.
Wir sehen das, wo ich wirklich oftmals Panikattacken bekomme, ist, wenn ich sehe, wer auf Nachsuchen loszieht. Das ist auch das Gleiche. Wie oft höre ich, der geht wie auf Schienen. Und dann denke ich mir, ja, wenn der so wie auf Schienen geht, warum stellst du nicht auf einer erschwerten Schweißprüfung vor? Weil wenn der wie auf Schienen geht, dann macht er das. Und dann machen sie es aber trotzdem nicht, aber ziehen von Nachsuche zu Nachsuche. Und das ist rechtlich gesehen wirklich ein heikles Thema, die ganze Geschichte. Und das, aber man merkt es natürlich auch an einem selber. Ich weiß noch, also wir setzen tatsächlich unsere Junghunde im Revier nicht ein für Nachsuchen, wenn wir nicht die Verbandsschweiß- oder Verbandspferdenstückprüfung gemacht haben. Das machen wir einfach so. Und ich weiß, mein Kollege, der hat da wirklich ein Riesenproblem manchmal damit gehabt, weil er liebt auch seinen Hund, aber er hat das geschafft. Der hat das durchgezogen. Und jetzt hat er auch vor 2 Monaten die 20 Stunden Verbandspferdenstückprüfung als Suchensieger gewonnen und ist auch immer als Adjutant bei den Nachsuchen dabei und kommt in ein komplett neues Leben und ist einfach glücklich und weiß aber auch, dass er jetzt auch noch lernen muss. Ja. Und das ist schon schwierig, das umzusetzen, gerade weil viele dann auch zu den unerfahrenen Hundeführern sagen, ach komm, das macht's. Ich sag's ja auch niemandem, komm, das machst jetzt mal, das probierst jetzt mal. Oder wenn dann jemand irgendwie Druck hat, ich habe ja früher auch große Drückjagden organisieren müssen, wenn du irgendwie da kurz davor bist und die springen sämtliche Hundeführer ab, und dann was machst du dann? Ja, dann stehst du wieder da und denkst dir, ja, aber eigentlich sollen sie alle schwurlaut sein. Ja, eigentlich. Ja. Und das ist immer schwierig. Aber wir müssen uns einfach im Klaren sein, dass wir wirklich öffentlich sehr kritisch wahrgenommen werden. Und der eine Fehler reicht oftmals aus, dass der Jagdschein weg ist. Und das ist tatsächlich enorm wichtig. Das ist jetzt vielleicht bei einer Drückjagd nicht ganz so. Oder sagen wir mal so, da ist ja der Wald im Idealfall abgesperrt und wenn es nicht irgendwelche Hardcore-Leute hast, die dann sich trotzdem da reinbewegen, kriegt man es nicht so mit. Aber auf der Nachsuche ist oftmals schon der Fall gewesen, dass die Jagdscheine weggenommen wurden, weil auch das verendete Stück gefunden wurde. Und wo man dann mitbekommen hat, das war dann halt einfach nicht ein nachsuchendes Fahnen, was gesucht hat, oder zumindest eins, das brauchbar war drauf, ist der Jagdschein weg. Und auch übrigens, wenn Begehungsscheininhaber die Nachsuche fabriziert hat, kann es auch sein, dass der Jagdpächter seinen Jagdschein mit abgeben muss, weil er dafür Sorge tragen muss, dass eine fachgerechte Nachsuche beauftragt wird. Mhm. Ist auch schon passiert.
Mhm. Ja, lass uns mal auf die rechtliche Grundlage zum Einsatz der Hunde eingehen. Was hast du denn da in deiner Arbeit beleuchtet und was waren die Ergebnisse, die vielleicht auch gar nicht so bekannt sind?
Ja, also auch da, das ist wirklich ein Sumpf, das muss man wirklich dazu sagen. Also es ist extrem schwierig. Ich bin auch kein Rechtsanwalt dadurch geworden. Und man muss auch dazu sagen, die Brauchbarkeit ist ja Sache der Länder, gerade bei uns in Deutschland. Da kann sich immer wieder was verändern in kürzester Zeit. Man sieht es jetzt am Beispiel der qualifizierten Brauchbarkeit in Bayern. Und auch das Thema VGP, wo man früher gesagt hat, auch ich in meiner Abschlussarbeit, die VGP ist deutschlandweit gültig als Brauchbarkeit. Auch dort gibt es einzelne Landesjagdverbände, die schon an diesem Thema sägen, ja, wegen gewissen Themen, die nicht mehr drinnen aufgenommen wurden in den neuen Prüfungsordnungen. Und dementsprechend ist, was mir aufgefallen ist, dass eigentlich alle Leute, mit denen ich geredet habe, nicht alles auf dem Schirm haben, selbst Justiziare von Verbänden und dass wir wirklich enorm dahinter sein müssen und dass wir uns permanent auf dem aktuellen Stand halten müssen selber. Weil es ist, man sagt ja immer, wo kein Kläger, da kein Richter. Aber witzigerweise gibt es so viele Fälle, wo da doch der Richter vor der Tür gestanden ist. Und diese Zuverlässigkeit ist recht schnell verloren. Und auch bei diesen Gerichtsurteilen, wo die glimpflich ausgegangen sind, also ich kriege da immer einen halben Herzinfarkt, wenn irgendwas von offizieller Stelle eintrudelt. Also ich möchte das gar nicht haben, ja. Und allein auch, was da finanziell dann dahinter steht, sind wir uns dessen gar nicht bewusst, was das alles mit sich bringt. Ein Rechtsanwalt hat im Internet sogar geschrieben als Überschrift, die Arbeit mit dem Jagdhund immer mit einem Bein im Gefängnis. Ob man das so intensiv, weiß ich nicht, also der ist da sicherlich noch tiefer drin in der Materie. Aber also die Richter sind da und wir müssen aufpassen. Und großes Thema ist immer gerade das Thema der Landesjagdgesetze. Wir haben halt einfach nicht solche Landesjagdgesetze, wie es in anderen Themen der Fall ist, wo drin steht, du darfst nur das und das und wenn du das und das machst, passiert dir das und das, weil du das und das gemacht hast und das zu dieser Uhrzeit. Das steht halt leider nirgends drin, sondern wir haben halt immer nur diese kurzen Passagen, wo sehr viel Interpretationsspielraum dabei ist. Aber was Fakt ist, dass viele Leute gar nicht wissen, wenn sie eine Brauchbarkeitsprüfung über den Landesjagdverband gemacht haben, dass sie eigentlich meistens in der Regel nur in diesem Land brauchbar sind. Es sei denn, die Anforderungen der Brauchbarkeitsprüfungen sind über denen des Nachbarlands, wo sie halt dann zum Jagen wollen. Aber wer will das alles überprüfen? Deswegen würde ich tatsächlich empfehlen, wenn ich viel unterwegs bin, dass ich tatsächlich die Verbandsstruktur nutze, also über die VGP oder die Gebrauchsprüfungen, dass ich da irgendwie schaue, dass ich zumindest da ein bisschen Vorteile habe. Dann, was auch ganz schwierig ist, ist das Thema der Nachsuchen. Steht ja immer überall drinnen, zur Nachsuche brauche ich einen brauchbaren Jagdhund. Ja? Oder zur Nachsuche auf Schalenwild brauche ich einen hiervor geprüften Jagdhund. Aber auch das Thema der Brauchbarkeit ist immer so schwierig abzudecken, weil wenn ich jetzt so eine 300 Meter Tagfährte gemacht habe, wie es in Bayern auch der Fall war, kann ich dann wirklich eine auch nur 500 Meter Übernachtfährte, eine echte, vollbringen mit meinem Hund, wenn ich schon nicht Olli Kahn hätte da das Wort, ein anderes Wort verwendet, aber wenn ich schon nicht die sagen wir mal, den Mut hatte, eine Übernachtfährte im Prüfungsgeschehen zu machen. Also das ist dann irgendwie unfair dem Wild gegenüber. Dann, wir haben ja auch das Thema der bestätigten Nachsuchführer. Ja, wenn ich bestätigter Nachsuchenführer werden möchte, dann muss ich eine Verbandsfährtenschuh oder Verbandsschweißprüfung oder eine Vorprüfung oder eine Gebrauchsprüfung der alpenländischen Dachsbracke vorweisen. Und mittlerweile sind es auch schon ein paar Nachsuchen, die ich vorweisen muss. Es muss eine gewisse Anzahl von Nachsuchen im Jahr bringen. Auch ich bin nicht mehr bestätigt, weil ich die Nachsuchen am Berg halt nicht zusammenbringe. Ja, und das hat ja auch seinen Sinn und Zweck. Weil es gibt ja auch die Wildfolgevereinbarung. Wenn ich schon davon rede, ich muss Wild schnellstmöglich erlösen, dann muss ich auch eventuell über die Reviergrenze hinaus und das dann erlösen, ohne dass ich jetzt den Herrn XY anrufen muss, um irgendwie darüber gehen zu können. Ja? Also deswegen auch das Nachsuchenthema ist eine schwierige Nummer. Ich würde nicht mit einem Vollgebrauchshund, der die VGP hat, oder einem Vollgebrauchshund oder Hund, der die Brauchbarkeitsprüfung hat, für andere oder auf Drückjagden oder Unfallwild nachsuchen. Also da muss schon ein bisschen mehr her. Auch das ist immer so ein Thema. Und wenn ich einen Hund habe, der sich da ganz gut eignet, dann mache ich halt einfach die Verbandsfährtenschuh und Verbandsschweißprüfung. Das sollte dann auch kein Problem sein. Und dann kann ich relativ sicher in die Zukunft schauen. Aber auch da ist immer so die Frage, also da wird dir der Gesetzgeber jetzt keinen Strick draus drehen, wenn du einen brauchbaren Jagdhund hast, mit dem nachgesucht hast. Aber müssen wir wieder dran denken, was ist Tierschutz? Und was ganz heavy ist, ist so dieses Thema der Fuchs. Ich habe mal im Internet ein Bild gesehen, wo eine wirklich hervorragende Nachsuchenstation ein Bild gepostet hat, wie sie einen Fuchs nachgesucht haben. Und die sind wirklich gut, die wissen, was sie tun und sind Vollprofis. Ja. Und dieser Fuchs wurde nachgesucht und die ganze Community hat darunter geschrieben, ja, super, das ist weit gerecht. Ja, das ist toll, weil die müssen auch nachgesucht werden. Und das stimmt auch. die müssen natürlich nachgesucht werden. Die Frage ist, mit welchem Hund? Neben diesem Fuchs war eine Bracke gesessen. Und nochmal, ich will auch nicht die Bracke diffamieren, aber wir müssen uns überlegen, also der Deutsche Frachtflugverein hat zwar die Möglichkeit bei der Gebrauchsprüfung, dass ich quasi die Nachsuchenfähigkeit oder quasi die Brauchbarkeit zur Nachsuche auf Niederwild erwerbe als Zusatzfach. Also gerne können Brackenleute kennen die Prüfungsordnung sicherlich besser wie ich, aber diese Schleppe, um das zu erreichen, wird mit Haarwild, also mit einem Hase oder einem Kanin gezogen. Also im Prinzip wie bei der Brauchbarkeitsprüfung. Als jeder, der mal eine VGP geführt hat oder eine Bringtreueprüfung gemacht hat oder seinen Hund auf dem Fuchs ausgebildet hat, weiß, dass wenn ich eine Haarwildschleppe gemacht habe mit einem Hasen, dass das nicht bedeutet, dass der einen Fuchs bringt. Geschweige denn in der Lage ist, einen Fuchs abzutun oder zu bringen. Also und zu verfolgen. Und wenn der sich wehrt. Und da sind wir eben bei ganz vielen Themen. Sind wir beim Härtenachweis, sind wir bei wieder der VGP, die Prüfung, die einzige Prüfung, Gebrauchsprüfung, die den Fuchs als Pflichtfach drinnen hat, also die Fuchs über Hindernis und Fuchsschleppe. Und da sind wir einfach bei dem Punkt, wo wir uns überlegen müssen, wenn ich von Tierschutz rede, welchen Hund setze ich für diese Nachsuche dann ein? Und da plädiere ich immer, bitte nur den geprüften Hund. Aber bitte nur der geprüfte Hund, der auch dieses Fach in der Prüfung so hatte und nicht, der muss eine Gans bringen und in der Prüfung hatte ich einen Wellensittich, den er gebracht hat. Also nur mal so als Beispiel, das ist ja ein Riesenunterschied. Und wir wissen, dass es Individuen gibt, die einfach den Fuchs überhaupt nicht mögen. Und ich kann...
Wollte nicht suggerieren, dass irgendwo in Prüfung Wellensittiche gebracht werden, nein.
Nein, überhaupt nicht. Das war natürlich ein Fehler von mir. Ja, aber nur als Größenbeispiel, ja.
Ja, ja.
Und auch Geruchsbeispiele. Also das ist schon sehr schwierig. Und auch da ist, wie gesagt, hat ein Jagdpächter und sein Begehungsscheininhaber haben ihren Jagdschein verloren, weil sie eben einen Fuchs beschossen, also der Begehungsscheininhaber hat Fuchs beschossen und der Jagdpächter war gar nicht im Revier und es wurde keine fachgerechte Nachsuche organisiert. Und am nächsten Tag wurde dieser Fuchs, ich weiß nicht, ob er lebendig noch war oder schon verendet, der wurde gefunden, es wurde angezeigt. Und wie kritisch wir beobachtet werden, ist ein anderer Fall. Im süddeutschen Raum hat ein Mann auf einem Maisacker eine Krähe beschossen. Die erste war verendet, dann kam eine zweite, die da auch beschossen mit der Flinte. Dann hat er seinen ausgebildeten Wachtelhund geholt. Also der war geprüft und ausgebildet. Die erste hat er gebracht und bei der zweiten hat die noch geflügelt. Dann ist er erschrocken, ist zurückgewichen, die Krähe ist 10 Meter weiter geflogen, da ist er dann hingelaufen, hat sie quasi abgetan und hat sie dann gebracht. Und eine Frau mit ihrem Kind hat das beobachtet, hat das angezeigt und er wurde zu, glaube ich, 9.000 Euro in Tagessätzen erst einmal verurteilt. Ja, es ist dann am Ende glimpflich ausgegangen. Aber sie hat gesagt, der Mann hat den Hund auf die Krähe geschickt, damit der lernt, wie man tot beißt. Ja, der hat natürlich versucht zu erklären, wie das dass das halt vorkommen kann und warum er das gemacht hat, das war der ja komplett wurscht, weil auch sie ja diesen ganzen jagdlichen Hintergrund gar nicht hat. Und dann muss man sich überlegen, dass wir Jäger oftmals einen ganz anderen Horizont haben wie andere Menschen, dass wenn wir jetzt sagen, gut, der ist halt erschrocken, aber er hat es ja 10 Meter danach gebracht, das sind unsere Einschätzungen. Anderer sagt, Gottes Willen, was geht denn da ab? Ja? Und da muss man natürlich auch wieder dieses Thema Härtenachweis in den Vordergrund stellen. Sicherlich ein Hund, der das öfters gemacht hat, da waren wir ja auch schon bei der Routine, der kennt das Thema schon und macht da kurzen Prozess. Aber nur mal so als Beispiel, wie wir in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Und vor diesem Hintergrund ist natürlich diese ganze Thematik der rechtlichen Grundlagen schon brandgefährlich. Mhm.
Aber vor welchem Hintergrund wurde der Mann dann zu 9.000 Euro verurteilt? Weil der Hund hat ja letzten Endes die Arbeit schon ausgeführt. Also wo war der tierschutzrechtliche Verstoß?
Ja, es hat sich tatsächlich auch herausgestellt, dass die Frau, die angeblich, also man kann es auch nachlesen, also man muss wirklich nur googeln. Also ich nenne jetzt auch keine Namen und das Amtsgericht, aber man muss diesen Fall wirklich nur googeln, dann findet man ihn. Ich hoffe, ich mache da jetzt nichts Falsches. Also kenne mich da jetzt nicht aus, aber wie gesagt, sie war dann schon eher tierrechtlich unterwegs, ja, die Mutter. Sie hat auch dieses Urteil, das ist dann glimpflich ausgegangen, ist nicht akzeptiert und hat wohl auch die Tür zugehauen. Auch das kann man da nachlesen, öffentlich. Aber es ging um Tierquälerei. Und das ist der Punkt. Also es geht immer erst um Tierquälerei. Wir haben ja im Tierschutzgesetz diese Punkte, man darf ein Tier nicht benutzen, um ein anderes auf Schärfe abzurichten. Mhm. Also das Tierschutzgesetz. Und das ist natürlich in diesem Fall begründet, ja. Sie hatte ja gemeint, er hätte seinen Hund an dieser Krähe ausgebildet, dass die lernt, dass sie hat es natürlich unjägerisch ausgesprochen, das Tier tot zu beißen. Ja, ich hatte auch jetzt am Wochenende ein Gespräch über die Nachsuche und da hat dann auch einer immer gesagt, ja, und der darf das dann zerfleischen und er hat dann immer wieder zerfleischen gesagt, zerfleischen, ich fand das schrecklich, nichts zerfleischen, zerfleischen wäre Albtraum, das geht gar nicht, aber wir werden außerhalb der Jägerschaft ganz anders wahrgenommen, wie wir denken, dass wir sind und deswegen müssen wir schauen, so lange wie möglich eine weiße Weste zu haben und nach außen die auch zu bewahren. Oh. Und das ist tatsächlich, also vor dem Hintergrund, dass viele gar nicht wissen, wie weit die Sache läuft, ganz schön schwierig. Und dann haben wir natürlich auch, kommt natürlich dazu, dass es eben diese Landesjagdgesetze sind. Es gibt ja Landesjagdgesetze, die führen eben kommen wir wieder auf den Fuchs zurück, die sagen nur Niederwild. Andere Landesjagdgesetze führen Raubwild explizit auf, auch in ihrem Landesjagdgesetz. Das macht es uns nicht einfacher, aber es ist einfach nur mein Hinweis, dass wir schauen müssen, dass wir wirklich nur das machen, was wir auch geprüft haben. Und dann stehen wir auch im Hintergrund vielleicht besser da, falls es dann doch mal zu einem Problem kommen könnte.
Ja, ich hatte mich gerade letzte Woche zufällig mit dem Kontext brauchbar für Bewegungsjagd, Stöberjagd beschäftigt, was auch, also erstmal habe ich diverse Menschen gefragt, die auch ihre Hunde führen und so. Und es war erstmal schwierig, eine konkrete Aussage überhaupt zu finden, also dass die schon überhaupt sagen konnten, also sie wussten selbst nicht, wann die Hunde tatsächlich brauchbar auf Bewegungsjagd sind, wo ich mir schon dachte, das ist natürlich ungünstig. Also ihr führt ja eure Hunde auch da, ne? Dass das schon gar nicht so klar ist. Und letzten Endes hat sich dann auch rausgestellt, dass das, was sie vermutet haben, teilweise eben auch nicht mehr oder nicht der Fall ist. Dass zum Beispiel der Hund jetzt in Bayern auf Stöberjagd nur brauchbar ist, wenn er entweder halt die Brauchbarkeit stöbern gemacht hat, die aber fast nirgends angeboten wird bei den Kursen quasi vom Bayerischen Jagdverband, weil sie die nicht haben und das nicht abbilden können. Und dass der Hund dann nur brauchbar ist, wenn er entweder eine Verbandsstöberprüfung gelaufen hat oder VPS, VGP mit einem bestätigten Spurlaut oder einen anderen Lautnachweis hat, aber ein Sichtlaut in Verbindung mit VGP, VPS, Stöber geprüft, macht den Hund nicht brauchbar für Stöbern. Das fand ich auch erstaunlich oder erschreckend, weil das auch gar nicht so, also das war, glaube ich, einigen überhaupt nicht klar und ist halt auch nochmal echt ein, wenn es mal soweit ist, dass es zum Problem wird, ist es ein größeres Problem.
Richtig, genau. Es ist immer das Problem, wenn es zum Problem wird. Und es gibt ja leider, in Bayern gibt es ja leider diese Hintertür, diese schwierige, also das war auch ohne, aber das erwähne ich jetzt lieber nicht, aber es gibt in Bayern eine Hintertür, die ich wirklich schlimm finde, ja, wenn wir von Tierschutz reden, aber nichtsdestotrotz. Das Thema, was du angesprochen hast, ist wirklich interessant, weil es gibt eben, wie ich habe ja vorher schon gesagt, es gibt manche Landesjagdverbände, die an dieser VGP-Brauchbarkeit auch schon so ein bisschen sägen. Es ist ja das Verhalten am Stück eben auch bei der VGP nicht mehr mit dabei. Genau, Anschneideprüfung. Und da wurde eben auch darüber diskutiert, inwiefern kann ein Hund brauchbar für Stöberjagden sein, wenn er diese Prüfung nicht drinnen hat. Ja. Und da sehen wir, egal in welchen Bereich wir gehen, wir müssen uns dort persönlich für uns spezialisieren. Ja. Und das ist natürlich bei mir jetzt am Berg relativ einfach, weil ich das mache und durchführe. Ja, und auch da, ich meine jetzt auch gerade hier, wir überschreiten ja oftmals die Grenze zwischen Österreich und Deutschland. Das ist schwierig, aber nochmal, man muss sich einfach für sich informieren, wenn ich was mache. Es wird wahrscheinlich nichts passieren, außer dass wir wirklich vermutlich gegen Tierschutz verstoßen. Das will ja keiner. Aber wenn was passiert, ist meistens...
Ja, dann ist halt auch schon zu spät, ne? Wenn was passiert, genau. Und du hast dann aber die Nachweise vorher nicht erbracht, dann, ja, und es geht ja ganz oft in Richtung Entziehung des Jagdscheins und. Also das sind ja keine kleinen Bagatell.
Genau, und was das mit sich bringt, mit den Waffen, die wir im Waffenschrank haben und so, das will ja keiner erfahren. Und also nochmal, und dann, was natürlich auch ganz wichtig ist, ist einfach, wir reden immer von Tierschutz auf die Fläche bringen. Und wir wollen ja, die Jagdverbände geben wahnsinnig viel Geld dafür aus, dass sie irgendwelche Slogans und so bringen, die in die Richtung gehen, dass wir quasi Tierschützer sind, dass wir das ernst nehmen, was wir machen. Und dann müssen wir es auch ernst nehmen. Und Erfolg ist halt in der Hundearbeit immer messbar. Ja, deswegen liebe ich die Hundearbeit auch so. Da kann dann einer sein, der schwafelt einen auf, ja, und bei der Hundeprüfung macht der Hund, was er will. Das sieht man halt dann einfach. Ich meine, das passiert und das ist auch nicht keine Kritik jetzt an die Leuten, aber solange es nur Gerede ist, ist es ja in Ordnung. Aber sobald ich Wild im Spiel habe, das erlöst werden muss, das sauber bejagt werden möchte, muss ich halt einfach mir gegenüber so ehrlich sein, was kann der Hund, was darf der Hund und was mache ich. Und mehr nicht.
Aber würdest du dann auch ist das auch deine Perspektive, dass die geltenden Tierschutzgesetze, aber auch bezogen auf unsere Hunde und die Ausbildung der Hunde, halt gerade bei starken Hunden ganz oft zum Problem werden, dass ich eben an diese Grenze komme, dass ich den Hund im Prinzip gar nicht so zuverlässig ausbilden kann mit den vorhandenen oder mit den zugelassenen Mitteln, also im Sinne ja auch von, wie ich mit meinem Hund umgehen darf, vom Gesetz her, dass der eben dann überhaupt die Chance hat, ein mehr oder weniger 100% zuverlässiger Auftragnehmer zu werden.
Ja, also bin der Meinung, dass das Wichtigste ist, dass ich als Hundeführer meinen Hund einschätzen kann. Und wenn der halt dann nicht so geworden ist, wie ich es mir vorgestellt habe, dann muss ich mich dementsprechend verhalten. Das beste Beispiel ist der Jagdhund, der halt nicht so gut hört. Und ich bin hier irgendwo in der Nähe einer Ortschaft beim Spazieren. Damit sowas nicht passiert, muss ich halt einfach schauen, dass ich den Hund dann an der Leine habe. Ja. Es ist einfach wichtig, dass ich mich so verhalte, dass ich nicht negativ auffalle. Ja. Das kann dir mit jeder Hunderasse passieren, mit jeder Nicht-Jagd-Hunderasse, mit jeder Hunderasse kann dir passieren, dass du, wenn du die nicht gut ausbildest oder nicht die Zeit hast, dass er irgendwo negativ ausfällt. Und da muss ich mich aber so verhalten, dass ich das kompensiere. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und alles andere, also ich bin schon der Meinung, dass ich einen Hund im Gehorsam sehr gut ausbilden kann und dass der nicht negativ auffällt. Aber wenn es nicht klappt, dann muss ich mich halt so verhalten, dass es funktioniert. Und ich sollte auch schon tunlichst vermeiden, dass ich da mit dem Tierschutz in Verbindung komme. Weil wenn man da einmal drin ist, glaube ich, in diesem Hamsterrad, oder wenn die einem auf den Kieker haben, dann ist die Sache relativ schnell unangenehm. Ja, aber nichtsdestotrotz, ich finde, wenn man einen Hund von vornherein mit System und Prinzip beibringt, wie er alles richtig machen kann, dann fallen wir auch gar nicht negativ auf. Natürlich, vermutlich habe ich immer Glück gehabt mit meinen Hunden, aber das ist ganz wichtig, dass wir das einhalten. Also man kann nicht immer Wasser predigen und Wein saufen.
Hm. Ja. Aber also ich denke auch, also diese Art von Management sollte ja wirklich nur so der allerletzte Notfall. Also bevor ich meinen Hund, sag ich mal, wildern lasse und irgendwelcher Schaden entsteht, natürlich sollte ich das wie managen sozusagen. Aber in erster Linie wäre natürlich eine zuverlässige Ausbildung.
Genau.
Das must have.
Genau. Und da sind wir halt einfach wieder beim Thema, darf nichts nebenbei passieren. Es ist ein Lebewesen, für das wir die Verantwortung übernommen haben und das uns braucht und das unsere Leitung braucht. Ich bin jetzt nicht der Typ, der Sprudel oder sowas in den Mund nimmt. Das finde ich ist komplett neben der Spur. Ist ein Familienmitglied und ich will auch, wobei ich auch bei meinen Söhnen da nicht die Hand ins Feuer legen kann, aber ich will ja auch nicht, dass meine Kinder Blödsinn machen. Ja, ein bisschen Blödsinn ist, gehört zum Leben dazu, aber wir haben die Verantwortung, es ist ein Familienmitglied und es kann schon was. Also es ist wirklich jetzt, wir sind ja beim Thema Deutsch-Langhaar, ich meine, es sind große Individuen, das sind scharfe Individuen, das sind gutmütige Individuen auch, aber ich meine, so ein, es gibt ja doch auch bei uns Kollegen, die 40 Kilo in der Leine, die Leine bringen und wenn der nicht gut erzogen ist, dann wirft das ein schlechtes Licht auf uns alle Jäger, uns alle Hundeführer. Und das müssen wir uns bewusst sein. Wir müssen einfach ganz klar sein, dass wir auch nicht absichtlich jemandem anderen Schaden zufügen. Und so muss ich mich bewegen.
Ja, absolut. Ja. Nee, mich beschäftigt nur immer die Frage, sind die rechtlichen Vorgaben noch so, dass wir ausreichend Mittel an der Hand haben, um diese scharfen, großformatigen Individuen auch entsprechend auszubilden, sodass das nachher funktioniert im Alltag und im Jagdkontext.
Also wir haben sicherlich, was das betrifft, im Tierschutzrecht keine große Lobby hinter uns stehen, die sagen, die unterstützen wir. Das müssen wir uns klar machen.
Leider nicht.
Also die Verbände kämpfen, alle, Jagdgebrauchshundeverband, allen voran. Sie kämpfen ja wirklich an allen Ecken und Enden. Und das muss uns einfach Signal sein. Ich glaube, es hat noch nie jemand so viele orangene Westen und Signalwesten auf irgendwelchen Demos gesehen wie in den letzten 10 Jahren. Und das muss uns klar sein, dass da wirklich was im Wandel ist, dass da Bewegung ist. Und wenn wir das so weiter ausüben wollen, wie wir es schätzen und lieben, dann müssen wir auf unsere Außendarstellung achten, in jeder Sekunde. Auch im Revier. Ich habe gestern wieder, wir sind durchs Revier gegangen mit den Hunden und wir haben da einen Hotspot drinnen, das ist abartig. Da sind so viele Touristen und wir haben uns davor angeschaut, uns ist die Halsschlagader geschwollen und wir haben gesagt, so, da gehen wir vorbei, wir grinsen jeden an, wir sagen zu jedem guten Tag, wir wünschen jedem einen schönen Tag und dass sie die Sonne genießen und das ist wichtig, auch wenn es schwer fällt.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, damit beschließen wir vielleicht auch diese Folge. Doch ein gutes Ende. Wir sind für die Außenwirkung der gesamten Jägerschaft und der Hundeführer. Ist jeder Einzelne verantwortlich und sollte sich bestmöglich auch der Verantwortung stellen, die er da trägt.
Ganz genau.
Würde sagen, erstmal vielen Dank. Wir verlinken auch wieder deinen Instagram-Kanal und die Website unter der Folge, sich alle mal reinschauen könnten, die es interessiert. Vielleicht auch deine Abschlussarbeit, wenn es zum Thema Langhaar interessiert.
Sehr gerne.
Ja, dann danke ich dir sehr herzlich.
Vielen Dank. Ich danke dir auch, dass ich die Möglichkeit hatte, da ein bisschen mein Senf dazu zu geben. Ich hoffe wirklich, dass es auch so ein bisschen einen Einblick gegeben hat, was Jagdausbildung, Jagdführung und Jagd alles beinhaltet, dass wir alle dranbleiben am Ball und vor allem einfach auch, dass wir es genießen, dass wir aufeinander zugehen und uns freuen, dass wir sowas Schönes ausüben dürfen. Mit solchen tollen Hunden, mit guten Hunden, mit lauten Hunden, mit tollen Freunden, mit Lebensgefährten und Jagd hoffentlich auch lange noch so weiter ausüben dürfen und können.
Ja, sehr schön. Alles klar. Gut. Passt, oder? Oder hast du noch irgendeine?
Wunderbar. Alles klar. Baba. Ciao. Servus.
Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.